Dann sind wir sind nicht live, aber wir nehmen auf. Sponsoring ist nicht alles, aber ohne Sponsoring ist alles nichts. Und deswegen ist Sponsor dieser Sendung die Agentur Kresse und Discher. Kresse und Discher Content Marketing arbeitet mit der Mission, Kommunikation muss Nutzen schaffen. Und Geschäftsführer von Kresse und Discher, Stefan Thiersch, sagt, wir wollen, dass diese Denkweise fundiert und verbreitet wird. Das schafft im Moment keiner so gut wie Olaf und Gidon. Deshalb unterstützen wir den Content Kompass. Wer ist Kresse und Discher? Kresse und Discher ist eine Agentur für Content Marketing, Social Media und Corporate Publishing. Mit über 50 Kollegen an den Standorten Offenburg und Eschborn bei Frankfurt kümmern wir uns seit 30 Jahren vor allem um Kunden im B2C-Bereich. Macht weiter so, Stefan. Danke fürs Sponsoring und jetzt geht's weiter mit der Show. Content Kompass. Wie schaffen wir Content, der wirkt? Content, der heraussticht? Das besprechen der Olaf und ich heute in einer neuen Folge Kompakt. Content Kompass Kompakt. Hallo Olaf.
Hallo Gidon.
Alles klar da in Hannover?
Läuft ja? Hier, ja.
Da am Meer.
Nee.
für mich ist immer das total im Norden, wo du bist.
Nee, Meer hier ist gar nichts. Hier ist der Maschsee und das Stein oder Meer ist hier.
Messe, Stadt, Meer sozusagen. Gibt es so ein riesen Messegelände, oder? In Hannover auch.
Ja.
Mhm. Ja, genau. Ich war erst einmal in Hannover. Wir sind heute nicht in Hannover, sondern mitten in diesem spannenden Thema Content schaffen, der wirkt. Und meine, beziehungsweise auch unsere These ist, ganz viel Content, der so jetzt im Marketing, aber auch im Journalismus passiert, der ist so aus der Retorte. Also bleiben wir mal beim Marketing. Die meisten Sachen, die mir so auffallen, da ist nichts Neues dabei. Und da sind auch, ja, da wird wenig in neue Richtungen gedacht. Habe ich das Gefühl, es gibt jetzt nichts, was so richtig hängen bleibt bei mir.
Also sagen wir es mal so, je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, desto langweiliger wird es, was man zu lesen kriegt. Also ich glaube, wenn man neu in ein Thema einsteigt, mag so ein Einsteiger-Content ausreichen, aber sobald man mal wirklich tiefer rein will irgendwo und sich mal mehr informieren will, tiefer informieren will, wird es dann oft flach.
Ja, also du meinst jetzt speziell, wenn es über Content und über Marketing geht?
Nö, generell. Nee. Also ich glaube, das ist generell so. Man kann natürlich dann ausweichen auf irgendwelche Studienarbeiten, die man ja bei Google Scholar auch findet. Und bei Google findet man ja auch, gibt es ja einen eigenen Bereich für wissenschaftliche Arbeiten. Die sind da natürlich sehr hart dann. Da fehlt so ein bisschen die Mitte dazwischen irgendwie. Mhm. Und weil so ein wissenschaftliches Paper sich durchlesen, ist jetzt auch keine Wohltat irgendwie, sag ich mal. Und dazwischen fehlt irgendwas. Also viele googeln sich halt ihre Inhalte zusammen und aggregieren quasi Inhalte, die es irgendwo anders schon gibt und dann wahrscheinlich auch nur ein, zwei Inhalte und daraus wird dann ein neuer Content oder ein alter neuer Content gebaut und man hat irgendwie das Gefühl, wenn man sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, dass man das alles schon gelesen hat und man glaubt auch dem Autor nicht so richtig, dass er da wirklich weiß, von was er da spricht, weil man merkt halt irgendwie, dass es zusammengesammelt ist. So.
Ja, genau. Also das hast du ja auch schon längere Zeit so in der Journalismuslehre, was ich mitgekriegt habe, dass die sogenannten Sitzjournalisten halt, dass die kritisiert werden.
Was sind denn die Sitzjournalisten?
Ja, Sitzjournalisten sind Leute, die halt von zu Hause oder vom Büro aus ihre Artikel, ihre Stories schreiben und recherchieren. Und nicht mehr rausgehen, nicht mehr vor Ort sind und sich die Sachen wirklich
anschauen. Weil nur noch eben Google vertraut wird, aber am Schluss benutzen ja alle Google und deswegen hat jeder dieselben Quellen, weil Google, wenn sie einen bestimmten Begriff googeln, werden alle das Gleiche finden und deswegen klingt halt auch alles gleich, was geschrieben wird. So, deswegen ist das natürlich die Konsequenz. Ne?
Genau. Also so erkläre ich mir das auch, dass ich eigentlich selten irgendwas lese, was wirklich so hängen bleibt, weil die meisten einfach sich ihr Zeug zusammen googeln. Ja. Dann hast du halt manchmal noch das Glück, dass ein Autor viele Bücher zu dem Thema gelesen hat und ein breites Fachwissen hat, so wie du in deinem Blog zum Beispiel. Also da liest man ja schon Neues. Also bei dir.
Also ich lege Wert drauf, dass ich benutze nicht Google zur Recherche. Also und darauf wollen wir heute auch ein bisschen drauf eingehen, was man, wie man denn zu Inhalten kommt, die halt nicht beliebig sind.
Ja, also ich glaube, der beste Weg, also das Problem ist ja, ich setze mich hin und sage, ich will jetzt Content produzieren. So, und da fängt ja das Problem an. Weil bevor ich Content produziere, also der einzigartig ist, muss ich eigentlich Erfahrungen sammeln oder auf die Erfahrungen anderer zurückgreifen. Mhm. Also das ist ja auch als Journalist. Ich muss entweder mich selbst total gut auskennen und vor Ort gewesen sein, oder ich muss mit Leuten sprechen, die dort gewesen oder die drinnen sind, die sich damit auskennen. Und dann am besten noch mit Leuten, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben, damit ich ein möglichst vollständiges Bild in meinem, in meinem Text, in meinem Video schaffe.
Die Perspektiven, also wenn wir im Netz viel mehr unterschiedliche Perspektiven hätten, die wir dann auch ergoogeln könnten, dann würde das vielleicht auch über so eine Recherche gehen über Google. Aber da irgendwie man das Gefühl hat, dass doch überall dann am Schluss immer das Gleiche dran steht, weil ja auch vieles dann werden wir halt TF-IDF-Analysen gemacht. Und was bedeutet das, wenn ich einen Text nach einer TF-IDF-Analyse schreibe? Ich benutze dieselben Begriffe und dieselben Perspektiven wie alle anderen, die in den Top 20 ranken, weil sich die ganzen TF-IDF-Tools auf die Top 20 beziehen. Und ruckzuck gibt es keine neuen Perspektiven, sondern ich schreibe eigentlich das in anderen Worten, was andere schon geschrieben haben.
TF-IDF ist echt ein super geiles Beispiel, ja. Da glaubst du ja eigentlich, du schaffst was Neues und du, aber eigentlich reproduzierst du einfach nur das, was schon da ist an Tellerrand.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass alleine TF-IDF meistens auch nicht bei umkämpften Sachen zumindest nicht ausreicht, weil es ist, ich sage mal, wie macht man den besten Inhalt im Netz, indem man möglichst viele Perspektiven zusammen recherchiert oder den besten Inhalt, möglichst viele Perspektiven zusammen recherchiert und dann noch ein Sahnehäubchen draufpackt, was kein anderer geschrieben hat.
Mhm. Ja, genau. Könnte man so machen, genau. Wir haben auch auf meiner Akademie, wo ich meine Journalistenausbildung gemacht habe, fällt mir jetzt gerade ein, da fällt mir so ein Bild ein, wo wir recherchieren lernen sollten. Und da hat der Dozent, der war eigentlich echt super, der hat auch für den Spiegel geschrieben, gesagt, so, jetzt gebt ihr mir zu dem Thema auf Google das mal ein und dann macht ihr euch die ersten 10 Seiten auf, druckt die aus und dann lest ihr die durch. So wurden wir ans Thema Recherche damals rangeführt. Mich hat es damals beeindruckt, weil ich irgendwie gesagt habe, so viel lesen, dann weiß ich ja viel über ein Thema. Aber im Prinzip, genau, ich müsste mir mal anschauen, was es schon gibt. Und dann dazu mit meinem Leser im Hinterkopf, was der für ein Interesse, Problem, Bedürfnis hat, da weiter auf die Suche gehen nach spannenden neuen Aspekten. Das wäre eigentlich journalistische und Content-Marketing journalistische Arbeit.
Genau, und da wollen wir so ein bisschen auf Möglichkeiten jetzt oder Methodiken eingehen heute, wie wir diese Sahnehäubchen quasi oben drauf packen können, so neben dieser reinen Google-Recherche.
Ja, genau. Wobei ich auch sagen würde, das Sahnehäubchen sollte dann auch wirklich ein riesen Batzen Sahne sein. Also am besten, weil auch wenn ich Themen immer wieder so wie meine Konkurrenten, meine Content-Mitbewerber einleite, dann tue ich mir da auch nichts Gutes. Also ich liebe das AIDA so schön zu merken, das Attention, Interest, Desire, Action Prinzip. Und diese Attention, die kommt einfach, ja, für mich nachhaltigerweise nur durch ein Nutzenversprechen vom Content. Und das kriege ich nur hin, wenn ich das Problem das Interesse von meiner Zielgruppe halt anspreche und am besten halt auch einen Aspekt davon anspreche, der jetzt noch nicht abgegrast ist.
Ja, Attention ist ja Awareness im Endeffekt, ne?
Ja, genau. Ja, Awareness. Ja, die Awareness-Phase. Ja. Also, ich liebe, wobei ich da auch noch selbst am Üben bin, diese von Vera F. Birkenbiel, die ABC-Listen. Das ist eine ziemlich coole Technik. Wir können auch in den Shownotes ein Video zu den ABC-Listen verlinken. Es ist eine ziemlich coole Technik, um das Gehirn, also wo ja irgendwie 95% unbewusst und 5% der Vorgänge bewusst sind, aus diesem Unbewussten Sachen hervorzuholen. also möchte jetzt da nicht zu tief gehen, aber letztendlich funktioniert unser Verstand assoziativ. Das heißt, du denkst eigentlich immer in Zusammenhängen. Ja, du denkst da irgendwie an dein Auto und dann fällt mir ein, ich wollte ja noch tanken und dann, oh, und dann fällt das Dritte ein, ich wollte ja noch den Ding anrufen und was weiß ich, das hängt auch irgendwie zusammen. So, aber du kannst dir wie dein Gehirn nutzbar machen, indem du so Listen schreibst.
Ja, du brichst ja halt die bestehenden Bahnen auf, weil du...
Das machst du mit... Danke, dass du mich zurückholst. Du brichst die bestehenden Bahnen auf, weil normalerweise würdest du assoziativ denken, aber bei der ABC-Liste, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ich suche nach coolen Themen. Ich schreibe über Online-Marketing. Und dann schreibst du dir eine ABC-Liste und das funktioniert so, dass du halt von A bis Z alles auf ein Blatt Papier schreibst, nur so Platzhalter, und dann gibst du dir 3 Minuten und lässt deinen Blick über das Blatt schweifen und schreibst überall Begriffe auf, die dir zu den einzelnen Buchstaben einfallen. Irgendwie Online-Marketing, T, teuer, fällt mir dazu ein. Oder O, Öffnungsrate, A, Absprungrate, so. Also da komme ich dann halt so auf Themen und dann kann ich eine zweite Spalte schreiben, wo ich zu was anderem mir was einfallen lass. Also, ich weiß nicht, zu einem häufigen Problem, das ich im Online-Marketing habe. Also häufiges Problem im Online-Marketing. So, ich muss alles wissen, weiß aber nichts. Besondere Anforderungen vom Kunden, wie auch immer. Dann schreibe ich das auf und dann probiere ich Spalte 1 und Spalte 2 miteinander kreuz und quer zu verbinden, was zusammenpassen könnte. Und so komme ich auf potenzielle neue Themen, wie zum Beispiel irgendwie besondere Anforderungen des Kunden, darf aber nicht teuer sein. Wie kann ich das denn eigentlich lösen als Agentur? So wie biete ich mehr zu weniger Kosten? Also nur als wirklich blödes Beispiel. Und so komme ich halt zumindest mal auf neue Themen, die aber schon was mit der Realität zu tun haben, also mit dem, was ich schon weiß. Und ich kann über so eine ABC-Liste zum Beispiel aber auch sagen, ohne jetzt erstmal zu recherchieren, weil es geht ja um die Erfahrung, die ist ja wertvoll. Die Erfahrung, die wollen wir unserem Publikum mitgeben, damit die was lernen. Und da ja so viel unbewusst ist in unserem Gehirn, ist die ABC-Liste halt auch ein tolles Tool, um unsere Erfahrungen zu entfalten. Also zum Beispiel alles, was ich zur Öffnungsrate weiß, alles, was ich zur Absprungrate weiß, A bis Z, alles aufschreiben. A, B, okay, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Und dann könnte ich das auch im Team machen. Alle schreiben von A bis Z alles auf, was ihnen dazu einfällt. Und dann mache ich daraus eine Themensammlung. Dann hätte ich zumindest schon mal meinen Erfahrungsschatz so weit wie möglich entfaltet.
Also es wird da du natürlich zwei dynamische, also erstmal auf zwei Spalten kreativ sein musst und dann noch das miteinander verknüpfst in verschiedenen Kombinationen, ist das halt, wird es, stelle ich mir jetzt ganz schön komplex vor, bei Karl Kratz Ebenenmodell ist es halt ein bisschen einfacher, weil es statischer ist, weil du hast eine Vorgabe von Ebenen, von Perspektivebenen und matcht da eigentlich nur das Thema drauf. Also Online-Marketing matchst du auf Sicherheit, Funktion, Finanzen, also Kosten. Ich habe jetzt das Ebenenmodell jetzt nicht vor mir. Und dann hast du natürlich schon, kannst du alle diese Ebenen, Perspektivebenen halt abklopfen, ob du darüber was schreiben kannst im Kontext Online-Marketing.
Also du kannst ja auch beides machen. Du kannst ja sagen, ich will in jedem Artikel, den ich auf meinem Blog veröffentliche, will ich diese 10 Ebenen drin haben. Und dann kann ich sagen, besondere Anforderungen vom Kunden.
Bei Material wird es dann schwierig. Wenn's Material ist auch eine Perspektivebene, das wird bei Online-Marketing dann halt schwierig. Da kannst du vielleicht Material, könnte Tools sein, übersetzt. Ne? Genau. Online-Marketing-Tools. So,
ja. Genau, also irgendwie der Olaf Kopp Premium-Bereich ist ein Tool für wichtiges
Wissen. Naja, ich meine, denk da eher an so ein SEO-Tool oder an ein Online-Marketing-Tool irgendwie so.
Na, ich wollte jetzt eigentlich nur unsere Angebote ich wollte natürlich auch noch die Textanalyse, wortliche Textanalyse nennen und dein Premium-Bereich.
Musst du nicht, Guido, aber danke.
Ach, bisschen Werbung.
Ja, genau. Und das ist halt ein bisschen, kann man natürlich auch beides zusammen, also ich stelle mir das, ich werde das mal ausprobieren mit dieser ABC-Liste, ich stelle mir das aber ziemlich komplex vor. So.
Also die ABC-Liste ist jetzt nichts, wo ich mich hinsetze und sofort Erfolge habe, sondern das ist was man übt. Du trainierst deinen Kopf darauf, sich da so im positiven Sinne auszukotzen, also eigentlich, dann benutze ich doch gleich ein positives Wort, auszuschütten. Mhm. Also du trainierst, je öfter du das machst, desto leichter fällt dir das, diese ABC-Listen zu schreiben. Und es ist, glaube ich, mehr wie das vom, was ich kenne das jetzt vom Karl Kratz nicht, was du gesagt hast, das mit dem Ebenenmodell, das klingt natürlich wieder voll spacig, wie alles von ihm, aber das von der Vera F. Birkenbiel, ABC-Liste, klingt ein bisschen weniger ausgefallen, ist eher eine tiefgehende Kreativitätstechnik. Also man kann damit auch im Privaten, man kann da einfach, was denke ich über, hat es vorhin schon in der Vorbesprechung, was denke ich über Frauen? Ne? Und dann schreibe ich von A bis Z auf, was ich über Frauen denke und merke, oh, okay, das geht in mir vor, wenn es um Frauen geht. Also nur als Beispiel, ja? Oder was denke ich über Trump oder keine Ahnung. Das ist recht naheliegend, aber du weißt, was ich meine? Also das ist eine Kreativitätstechnik und eine Reflexionstechnik, die geht schon recht tief. Also ich glaube, man kann damit richtig geile Sachen erreichen, aber man muss sich ein bisschen Mühe geben. Und das ist ja auch ein Thema hier heute, weil rausgehen und einen Tag lang recherchieren ist Mühe, ist Geld. Gibt's das noch heutzutage? Fragezeichen. Mhm. Also,
apropos Mühe geben, vielleicht gehen wir da mal zu anderen weiteren Dingen über, die man ja tun kann, um so den dicken Kleck Schlagsahne oben auf den Content drauf zu packen. Mhm. Also, neben einer Recherche eben und diesen Kreativitätstechniken, die wir eben genannt haben, klar, Interviews führen, ne?
Mhm.
Das können Kunden sein, das können Kollegen sein, das können andere Experten sein, weil die bringen eventuell nochmal eine neue Perspektive rein, aus der Praxis am besten, die ich so eventuell nicht habe, weil nicht jeder von uns kann Praktiker sein, der einen Content erzeugt. Und dann muss ich natürlich dahin gehen, wo die Praxis gelebt wird und diese von den Leuten die Perspektiven holen. So.
Ja. Interview ist auch eine super coole Idee.
Und das heißt jetzt nicht, dass ich dann das Interview abdrucke, sondern einfach, um die Perspektiven dieser Menschen mit einfließen zu lassen.
Mhm. Schöne ist auch, wenn du Interviews führst mit Leuten, die vielleicht selbst auch eine gewisse Reichweite haben, dann holst du dir natürlich auch Multiplikatoren auf deine Seite.
Genau, aber das gilt jetzt eher für die Experten. Wenn ich das mit Kunden oder Kollegen mache, ist es ja oft nicht so der Fall.
Da könnten wir jetzt den Jürgen Rink fragen von der CT. Die machen ja auch regelmäßig ihre
Leserbeirat. Genau, und da geht es jetzt generell um Themen und hier geht es ja wirklich um Perspektiven auf ein Thema. Da sind wir ja tiefer drin jetzt. Ne?
Genau. Ja, also für alle an der Stelle, die sich fragen, was meint der? Wir haben, ich glaube, ungefähr vor 5, 6 Folgen hatten wir den Jürgen Rink von der CT hier.
Und zum Thema, was interessiert unsere Leser? Was
interessiert unsere Leser, ja. Also eigentlich, eine coole Sendung sollten wir hier auch verlinken, weil die passt zu dem Thema. Wir haben nur coole Sendung.
Dann haben wir natürlich noch so Sachen wie eigene Daten. Also gerade wenn ich einen Online-Shop zum Beispiel habe, stehen mir da ganz viel Nutzerdaten bzw. Konsumentendaten zur Verfügung, die ich nutzen kann, um daraus natürlich was Einzigartiges zu bauen, weil nur ich diese Daten habe. Ne? Ja. Da habe ich eine Quelle von Daten, die kein anderer hat, und das ist natürlich eine gute Grundlage, um was wirklich Besonderes zu produzieren daraus. Eigene Tests, wenn ich zum Beispiel einen Tool-Test oder so, dass ich wirklich Erfahrungen mit etwas sammle, mit verschiedenen Dingen, irgendwie die auch eventuell gegenüberstellen kann, weil ich die Erfahrung damit gemacht habe, schaffe ich natürlich auch was Eigenes. Mhm. Weil das hat so eventuell noch keiner getestet. Sollte ich halt gucken, wenn es schon 15.000 Tests dazu gibt, dann brauche ich nur den 16.000. Test irgendwie zu machen.
Oder dann könnte ich, wenn es jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Test von der Kamera geht, ja, also es gibt schon 1.000 Tests von der 300.000D von Canon oder von Nikon, wie auch immer die heißt, dann könnte ich ja auch sagen, gut, ich teste jetzt mal nur den Slow-Motion-Mode von der Videofunktion.
Und setzt den und stell den gegenüber zu anderen Slow-Motion-Funktionen von anderen Kameras zum Beispiel. So, einfach wieder, man kann ja auch aus bestehenden Daten, ich muss ja nicht immer diese Daten selbst erheben, ich kann ja auch aus bestehenden Daten was Neues machen, indem ich sie gegenüberstelle, kombiniere und so eine neue Ebene reinkriege, eine neue Perspektive reinkriege. Das ist natürlich auch möglich. So muss man halt ein bisschen kreativ sein, was so möglich ist. Ne?
Genau.
Studien eine Möglichkeit, ne? Sind wir schon fast im wissenschaftlichen Arbeiten. Wir haben ja 7 Jahre lang oder von 2011 bis 2018 unsere E-Commerce-Studie rausgebracht. Die gab es so auch nicht. Das war die einzige Studie in Deutschland, die das aus Gesichtspunkt Online-Marketing beleuchtet hat.
Hat euch die was gebracht für eure Reputation?
Ja, mit Sicherheit. Irgendwas wird die gebracht haben, aber ich kann jetzt nicht sagen, die hat uns Kunde XY gebracht. So.
Ja. Okay. Aber habt ihr nachweislich da Presse drüber gekriegt?
Oder? Ja, wir sind ja mit jeder Studie neu in den Outreach gegangen, also an die Redaktion rangetreten, und da gab es immer ein gutes Medienecho auf jeden Fall.
Na, auch noch ein schöner Tipp für unsere Zuhörer. Ne? Du kannst die Sachen natürlich dann immer in deine Marketingaktivitäten, in die ganz normalen, einbinden.
Ja, definitiv. Dann natürlich sowas wie, gut, da muss man nicht viel, ich sag mal, so beliebt sind ja so, weil sie einfach wenig Arbeit machen, aber dennoch Aufmerksamkeit erzeugen, sind so Rants oder Meinungen, so, wenn ich einfach über irgendwas mal abhate, so, finde ich jetzt nicht besonders, gibt mir nicht besonders viel, aber in Social Media funktionieren solche Rants halt erfahrungsgemäß ziemlich gut.
Mhm.
So ein paar Meinungen ist ja so kolumnenmäßig halt im Endeffekt, ne? So in die Richtung. Da brauche ich nicht viel Recherche, da brauche ich einfach nur Meinungen, und bei Rants genauso, ne? Einfach gegen irgendwas mal abhaten, was so gerade passiert. Irgendwie.
Man kann natürlich auch das kombinieren wieder mit dem Interviewformat und irgendwie 10 User fragen, was stört dich am meisten am neuen Search Console Interface?
Fragst du 10 SEOs irgendwie und die sagen dir dann, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke. Ne?
Früher habe ich so, und dann am besten noch, und was hast du für eine Lösung? So, also, weißt du, dann ist noch so ein bisschen, weil ich finde, das kann man bei allen Punkten, die wir jetzt hier sagen, je mehr Nutzen drinnen ist, neben dem reinen Info- und Unterhaltungswert. Also Infowert ist ja was anderes als Nutzwert. Infowert ist, okay, ich lerne was Neues. Nutzwert ist, mit dem Content kann ich dann etwas tun, was mich persönlich, beruflich, organisationell weiterbringt. Also zum Beispiel ein kleines Tutorial anheften, 10 Schritte zur eingerichteten Search Console oder wie auch immer.
Mhm.
Ja? Also immer schauen, bei dem, was wir da tun, dass auch möglichst viel Nutzwert drinnen ist. Ist meine Meinung, weil das machen die wenigsten. Die meisten geben sich zufrieden mit, ich habe hier coole Infos, aber dann muss der Leser immer noch danach, der User immer noch irgendwie schauen, dass er das jetzt selber umsetzt. Und da, wenn wir da sozusagen noch 20% mehr geben und noch eine kleine Anleitung hinterher werfen, dann runden wir das Ding mit Nutzen ab.
Und da geht es vom Rant, geht es zur Gegenposition, zur Mainstream-Meinung. Ich mach das selber ganz gerne, und das hat immer sehr gut funktioniert. Zum Beispiel haben vor ein paar Jahren alle SEOs gesagt, PageSpeed und ist sehr wichtig für SEO, und Nutzersignale sind wichtiger Ranking-Faktor. Und beides habe ich halt nicht nur gesagt, mich dagegen positioniert, dass es gar nicht so wichtig ist für SEO, fürs Ranking, war ich der Erste, glaube ich, der sich so deutlich dagegen positionierte, gegen die beiden Aussagen. Aber ich habe es auch untermauert. Ich habe bei der PageSpeed, ich habe es kombiniert mit eigenen Tests. Bei dem PageSpeed-Thema habe ich eigene Tests gemacht, ob es eine Korrelation zwischen PageSpeed und Ranking gibt. Und bei dem Nutzersignalen habe ich halt recherchiert, was Google, tiefer rein recherchiert, was Google denn selbst dazu sagt, und habe das alles mal zusammengetragen und gegenübergestellt zu dem, was die SEOs sagen, so. Und also nur eine Gegenposition, nee, ist nicht so, ist so ein bisschen schwach, so. Man muss das schon ein bisschen unterfüttern, so mit Zahlen, Daten, Fakten, ne?
Du hast uns ja vor ein paar Sendungen, Frage dazu, du hast uns ja vor ein paar Sendungen erzählt, dass der Google-Algorithmus auch anfängt, Informationen zu validieren, stimmen die oder stimmen die nicht, ist das bei solchen Themen dann nicht vielleicht auch so, dass die sagen, ja, irgendwie das ganze Netz schreibt über Absprungrate so, wenn der Olaf jetzt dahin kommt mit seiner SE in Deutschland und genau das Gegenteil behauptet, dann kommt der einfach nicht vor. Gibt es das Risiko?
Nee, das war in dem Fall genau das Gegenteil. Diese beiden, wenn du siehst, Google mal Nutzersignale Rankingfaktor, bin ich in den Top 2 und bei PageSpeed auch in den Top 3.
Okay, also dieser Filter...
Dieses Nicht ist sogar eher ein Anreiz für Google, mal eine andere Perspektive nach vorne zu nehmen. Die muss aber auch, da wird Google schon darauf achten, dass das nicht einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern dass es schon fundiert ist.
Okay. Also dieser Falschmeldungsfilter, der könnte theoretisch dann, denke ich mir, könnte der auch einfach bei politisch aufgeladenen Themen mehr greifen als bei solchen Fachthemen.
Ja, oder? Ja, mit Sicherheit, das wird wieder branchenunabhängig sein. Aber Google mag es eigentlich schon mal eine andere Perspektive. Warum will Google denn 5, 10 Mal das gleiche, dieselbe Liste posten oder dieselben Argumente posten zu einem Thema, warum will Google da 10 Mal dasselbe Ergebnis, wo die Leute eigentlich nur auf ein Ergebnis klicken müssten und dann wissen sie schon alles und das alles andere würde ihnen nicht weiterbringen.
Ja.
Das ist, das glaube ich schon, dass das so mit funktioniert. Mhm. Naja, und wir haben halt noch das Thema, was habe ich hier noch? First-Mover-Themen, aber das ist natürlich Königsdisziplin. Um First-Mover-Themen nach vorne zu bringen, muss man sich halt schon tiefer mit dem Thema beschäftigt haben und das muss auch wirklich Hand und Fuß natürlich auch haben. So, ne? Also wenn ich auf ein Thema mich setze, was bisher noch keiner bedient und ich will selber ein Thema treiben, nach vorne treiben irgendwie, wie meinetwegen jetzt Content Marketing entlang der Customer Journey, was so auch noch keiner vor mir groß, muss ich einfach sagen, groß beleuchtet hat irgendwie, weil ich das ja auch schon nicht jetzt erst seit gestern irgendwie behandle, das Thema.
Sondern seit vorgestern.
Ja, die letzten 5 Jahre halt. Und das ist halt das ist natürlich auch ein Mittel, ne? Weil ich bin der Erste, der darüber geschrieben hat oder der Erste, der ein Thema treibt und irgendwann referenzieren sie natürlich alle auf dich auch, ne? Im besten Fall. Mhm.
Kurze Frage, ich bin noch beim Punkt davor, bevor ich es vergesse. SEO-Tipp, Fragezeichen, macht Sinn, dass ich mir den Index anschaue, also die Google-Suchergebnisse zum Thema, was weiß ich, Frösche und schaue, Content-Marketing, so, mir fällt immer nichts an, Content-Marketing und dann schaue ich mal, kommt mein Thema auf den ersten 10 Seiten schon vor, das ich mir überlegt habe, auf den ersten 10 Plätzen schon vor? Wenn nein, habe ich Chancen, da reinzukommen, weil Google ja Diversität will.
Ja, also wenn ich eine Perspektive reinbringe, die dort noch nicht beleuchtet wird aus den ersten Suchergebnissen, dann sollte ich das ich sollte natürlich schon darauf achten, weil die Suchmaschine dann doch ja auch ein bisschen nach TF-IDF funktioniert, dass du schon die Perspektiven mit aufnimmst, die anderen auch drin haben, aber du packst einfach nochmal ordentlich was drauf, was die anderen eben nicht auf dem Schirm haben. So.
Okay, das ist eigentlich ein schöner kleiner Prozess. Geh auf Google, gib Auto ein, dann schau mal.
Wir machen das in unseren Wettbewerbsanalysen tatsächlich. Wir sammeln alle Perspektiven zusammen, der Top 5 rankenden Dokumente, welche Perspektiven beleuchten die. Dann können wir die schon mal in einem Dokument zusammenführen und dann packen wir noch was drauf.
Ja, genau. Also schau dir die Perspektiven zu einem Suchbegriff an oder zu einem Thema. Schau, wie behandeln die das Thema und dann überleg dir, wie kann ich was machen?
Und
was
dann kannst du mit diesen diese Kreativitätstechnik umsetzen.
Genau. Und da, zum Beispiel. Oder schau anderweitig, wie kannst du das ergänzen?
Studientests, etc.
So. Ja, vielleicht erstmal nicht so vorgegeben, sondern einfach, also ich denke gerade dran, schau dir die ersten 10 Ergebnisse an und dann schau, wie kannst du für den User, damit der ein schönes Gesamtbild kriegt, da noch eine spannende Sichtweise reinbringen und welche könnte das sein? Und wenn dir da nichts einfällt, kannst du die ABC-Listen nehmen oder Studien oder wie auch immer, um sozusagen, ja.
Da nochmal kreativ in die Kreativität zu gehen, ne? Weil das andere ist ja nicht kreativ, sich die Sachen zusammen recherchieren aus Google, das hat ja nichts mit Kreativität zu tun, ne?
Und du optimierst halt die Search Experience. Ja, darum geht's ja Google. Also wenn ich mich mit den Zielen von Google zusammentue, dann bin ich ja immer auf der Gewinnerseite. Zumindest denke ich das.
Ja, aber würde ich jetzt nicht so wieder zu Google schwächen. Klar, bringt mir das, glaube ich, schon von Vorteile, aber ich würde eher sagen, die Leute müssen sich an dich erinnern. Nicht, dass du, die sollen sich nicht an dich erinnern, dass du derjenige bist, der das x-te Mal das Gleiche geschrieben hat, sondern der, das war doch der, das war doch Aufgesang oder der Kopf, der es mal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet hat.
Ja, genau. Ja, genau. Das sind dann die Kreativitätstechniken, gut, das stimmt schon. Und natürlich immer gucken, welche Probleme haben meine Leutchen, also Interviews führen, die Probleme von meinem Publikum besser verstehen und einfach näher an die Probleme ranrücken mit meinen Inhalten.
Genau. Wir sind eigentlich dann zusammengefasst, haben wir es schon, ne? Jetzt. Ich hatte wir haben die Links, wir haben die Links.
Wir haben die Links vergessen. Machen wir die Links zum Schluss. Die Links
machen wir zum Schluss, genau.
Ich habe einen halben Link.
Ja, da kommst du zuerst.
Also beziehungsweise ich habe schon einen Link, ja. Ich starte eine Texterausbildung, einen Texterkurs mit Zertifikat, mit Zertifizierung von der Wortliga. Also wird ein Kurs über verständliches Schreiben sein, bestehend aus einem Videokurs, also einem ungefähr zweistündigen Video, mit Sprungmarken, muss man sich nicht am Stück anschauen. Dann ein 30-tägiger E-Mail-Kurs mit kleinen Übungen, so für den perfekt sozusagen in den Alltag eines Schreibers reinpassen, um da einfach nochmal das Bewusstsein zu schärfen für Verständlichkeit und guten Stil. Und dann wird es zum, dann gibt es einen Online-Test, den man dann machen kann, und da bekommt dann der Teilnehmer bekommt dann ein Zertifikat von uns und kann sich das dann an die Wand hängen.
Certified by Wortliga.
Genau.
Textliga wollte ich jetzt schon sagen.
Textliga. Ja. Und da Wortliga jetzt schon ein bisschen bekannter ist, glauben wir, dass wir mit dem Zertifikat, dass da sich jemand auch was Gutes tun kann und damit auch ein bisschen zeigen kann, hey, ich kann was, ich hab das Wortliga-Texter-Zertifikat.
Mhm. Genau. Okay.
Kommt in ungefähr, im September. Ja, genau. Oh. Aber ich verlinke schon mal die Infoseite dazu hier.
Ja. Ich habe letztens, weil wir die lange keine Links mehr hatten, ich habe in den letzten Monaten meinen Premium-Bereich aufgefrischt mit neuen Content. Und zwar, ich fasse das nur einmal kurz zusammen, da geht es einmal um eine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe tatsächlich und das auch mit Beispielen belegt habe, dass Google Suchanfragen miteinander verknüpft und den Kontext zueinander setzt, um den Kontext des Nutzers besser zu verstehen, verknüpft Google quasi Suchanfragen, die vorher ausgeführt wurden, mit der aktuellen, um zu gucken, was ihn denn jetzt wirklich gerade interessiert, so.
Okay.
Das war erst ein Premium-Beitrag, den ich geschrieben habe.
Hast du Erfahrungen gemacht im Sinne von, dass du gemerkt hast?
Ich habe das getestet, ich habe das selber ausprobiert. Und da habe ich ein Beispiel drin. Cool. Wo ich das ausprobiert habe, wo man es klar sieht, dass weil sich das Suchergebnis nach, ich habe eine Suchanfragenabfolge. Bei der ersten Suchanfrage war das Keyword das gleiche, dann habe ich das Keyword etwas modifiziert, um den Kontext festzulegen, und bei der dritten Suchanfrage war es wieder die gleiche, war wie die erste, war das Suchergebnis anders. Dann habe ich mich nochmal mit dem Thema ERT und wirklich was Praktisches, ERT Ranking Optimierung, also wie optimiere ich EAT im Endeffekt. EAT ist ja nach meiner Meinung einer der wichtigsten, nicht Ranking-Faktoren, aber ich sag mal Ranking-Einflüsse aktuell bei Google und wie man dafür aktiv. Da habe ich auch dann nach Hinweis von dir am Schluss noch so eine zusammenfassende Checkliste gemacht, die man sich runterladen kann.
Cool.
Eines Beitrags. Da, weil du meintest ja mal irgendwann, die Beiträge sind zu lange, ich muss was Kurzes, Knackiges am Schluss noch zusammenfassend irgendwie zur Verfügung stellen.
Für die Leute gleich am Schluss scrollen, ja?
Das wird zu lange. Nee, und auch, dass sie halt was wirklich an der Hand haben, was sie sich ausdrucken können oder an der Wand hängen können oder was wenig was.
Ja, sehr cool.
Was sie arbeiten. Und dann der neueste ist zum Thema digitaler Markenaufbau und wie das mit Customer Experience an den einzelnen Touchpoints entlang der Customer Journey zu tun hat. Und
der klingt
das,
lang.
Das ist, geht gar nicht, sind keine 3000 Wörter, also ist eher einer meiner
Häppchen
mittellanger für meine Verhältnisse. Okay. Und da gibt's am Schluss auch was, ich habe ein paar Brand Monitoring, Google Analytics Brand Monitoring Dashboards, eins habe ich selbst erstellt und ein paar nochmal zusammengetragen, die ich so im Netz gefunden habe.
Sag mal, mir kommt da, cool. Mir kommt da gerade eine Idee. Ich habe letztens von jemandem aus dem wissenschaftlichen Bereich, der hat jemanden gehört, gesucht, der seine langen Artikel als Podcast einspricht. Hast du damals darüber nachgedacht, einfach deine Artikel vorzulesen?
Es gibt ja schon Dienstleister. Marco Young nutzt das ja in seinem Blog, dass du die Blogbeiträge vorlesen kannst. Es gibt Dienstleister dafür.
Mach das doch mal.
Ja.
Ist doch geil. Nein, also ganz ehrlich, Olaf, ich lese gerade ein dickes, großes Fachbuch wieder zu einem meiner wissenschaftlichen Themen. Mache ich gern. Aber online am Bildschirm, ich lese fast keine langen Texte. Also
Ich probiere das. Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Vielleicht probiere ich es jetzt nach deinem Druck, den du auf mich ausübst.
Nein, wenn's jetzt nicht die Welt kostet oder so, dann oder ich spreche mal was ein, kann ich auch machen. Oder du? Ja. Bist ja selbst Podcaster. Kannst du einen sprechen?
Ja, ich würde das, glaube ich, machen lassen. Ich möchte nicht meine 5000 Wörter Texte einlesen. Ja. Das ist mir zu anstrengend.
Ja, ja. Olafs Vorlesestunde am Abend.
Es gibt eine zweite Auflage des Online-Marketing-Managers. Das ist ein Top 20 Amazon-Fachbuch, die erste Auflage geworden. Da hat Felix Beilharz so ein paar Experten zusammengetragen. Wie
unter anderem du?
Unter anderem ich. Ich habe diesmal auch zwei Kapitel jetzt, weil mir hat das Thema Content-Marketing in der ersten Auflage gefehlt. Und da habe ich den Felix auch drauf angesprochen. Und dann habe ich quasi das Kapitel Online-Marketing-Strategie, was es auch als Leseprobe gibt. Und Content Marketing, das Kapitel habe ich geschrieben. Und gutes Buch, Kollegen wie Tom Albi ist dabei, Nils Danke ist dabei, die Anke Probst, Ingo Kamps, sind eine Menge Leute, die man auch kennt. Nils Kattau ist, glaube ich, auch dabei. Mhm. Bin ja nicht ganz sicher. Haben wir auch einen Link in die Shownotes, gibt's jetzt bei Amazon zu bestellen.
Wie viel kostet es? 3.000 Euro das Buch?
39,99 €.
Okay. Wie heißt das?
Der Online Marketing Manager.
Das ist aber günstig. 40 Euro für so ein Buch?
Ja, sind 700 Seiten, glaube ich. Ist ein dicker Schinken inzwischen schon.
Weil ich höre jetzt, oder ich denke in letzter Zeit auch ab und zu drüber nach, über so richtig dicke Fachbücher, da kann man schon auch mal 200-300 Euro verlangen, gell? Also für so ein richtig...
Ja, es gibt Bücher, die kosten. Ich habe ein Buch über Information Retrieval damals gekauft, das hat knapp 189 Euro gekostet.
Ja. Okay, aber ich habe da gehört von einem Geschäftspartner, von einem meiner Geschäftspartner, der bringt ein Buch raus zum Thema Praxisfinanzierung, also für Ärzte, und das kostet, glaube ich, 200 oder 300 Euro.
Also du kannst die, ich glaube, je nischiger es ist.
Ja.
Also teurer ist es, aber du kannst natürlich ein Buch, wenn du auf Masse verkaufen willst, dann kannst du kein Buch 100 Euro kosten lassen. So. Funktioniert. Das geht ist oft bei Nischenbüchern dann so, ne? Bei Nischenfachbüchern. Ja, dann wir wollten es ja mal ein bisschen kürzer gestalten. Dann sind wir durch, ne?
Wir sind durch, ja.
Genau. Bewertet uns bei iTunes.
Ein Link, irgendwas hatte ich noch.
Okay.
Wir sind so schnell durchmarschiert. Ich habe über den Kurs geredet. Oh, jetzt habe ich es vergessen. War da noch irgendwas? Schneiden wir raus. Ich suche, wie es manche Hörer vielleicht noch im Kopf haben, hat sich Gidon irgendwie mal vorgenommen gehabt, jeden Tag einen Blogartikel für Wortliga.de zu schreiben. Bin kläglich gescheitert, ich werde es auch nicht mehr probieren, weil es einfach, ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, Olaf, aber irgendwie so regelmäßig sich selbst einzuspannen, wenn man doch auch noch andere Sachen zu tun hat, ist nahezu unmöglich, also für mich zumindest. Ich arbeite aber auch sehr impulsiv bei uns.
Was suchst du denn jetzt?
Auch deswegen suchen wir. wir suchen Gastautoren. Und wir haben auch schon ein paar sehr coole Gastautoren in der Pipeline.
Gastautoren suchen wir übrigens auch.
Also, wenn ihr bei Olaf Kopp auf semdeutschland.de oder auf wortliga.de einen Gastbeitrag veröffentlichen wollt, dann schreibt uns in die Shownotes oder schreibt uns auf Facebook und dann kommen wir ins Gespräch.
Genau, und wir dürfen auch nicht vergessen, weil ich glaube...
Zu welchen Themen suchst du Gastautoren?
Für welche Themen? Auch ja. Online-Marketing allgemein. Okay. Also allgemein oder spezifisch, also alles, was mit Online-Marketing zu tun hat.
Weil wir suchen natürlich Themen, wo es ums Schreiben geht, Also wir haben bei uns schon so ein paar Kategorien. Also wie spreche ich Leser schön an oder so aus dem Alltag von Autoren. Also bei uns geht es tatsächlich großteils ums Thema ja Content-Produktion. Also zum Beispiel jetzt hier zur heutigen Sendung würde passen, wie komme ich auf neue Themenideen? Also wirklich Texter-Themen, Blog-Themen, also wie finde ich bessere Blog-Themen oder was gehört in meine Texte rein? Wie schreibe ich besser? So, darum soll es bei uns gehen. Oder auch, was haben wir noch drinnen? So verschiedene Beispiele, also ja, Content im weitesten Sinne. Einfach alles, was mit Content zu tun hat, wollen wir bei uns auch drauf haben. Genau.
Okay, wir müssen nochmal.
Du wolltest noch was sagen?
Kurz, bevor wir es noch weiter jetzt in Länge ziehen.
Ja.
Wir müssen noch den Gewinner verkünden.
Gewinner.
Gewinner von unserem, von dem T3N Jahresabo.
Wer hat denn gewonnen?
Weil es gab nur einen Kommentar. Ich habe mal geguckt. Die Valerie Wagner. Und die wünscht sich das Thema Gamification im Content Marketing von uns.
Geiles Thema. Danke, Valerie.
Danke, Valerie. Wir bringen dich mit Jan oder mit irgendwem von T3N zusammen wegen dem
T3N-Abo. Kein T3N-Abo, sondern ein, wie hieß
Ach so,
der?
Achso, nee, T3N Premium-Bereich. Premium,
genau.
T3N Premium, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß es?
T3N Premium. T3N Premium, glaube ich.
Ist eine Jahresmitgliedschaft auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ein Jahr T3N Premium für Valerie. Yeah! Okay, ja, dann schön. Jetzt wieder unser Ausstieg. Bewertet uns bei iTunes, folgt uns bei Spotify und bei Deezer und bei YouTube und ja.
Bis zum Mond und zurück und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Content Kompass.
Ey, Kopf, putze hoch, ich will keiner mehr sehen. Leute von früher sind nur noch am Reden. Keiner könnte dein Erfolg, Bitch, wollen mein Fleisch doch so nicht. Ich bleibe der Beste im Haifischbecken, denn ich bin gekommen, um eine Schau zu stecken. Mit besseren Flow und besseren Sound. Sag halt den Bro, ich bin back in town. Bitches kommen an und sie wollen mein Schwanz. Trau nur mein Cash, also bleib auf Distanz. Nicht arrogant, doch mein Stolz ist zu groß. Grüße geh raus an die 44 Bros, ey. Ich brauch kein Manager-Deal, nimm mir auf der Bank, seit Jahren das Ziel. Für lange nicht viel, lass mich in Ruhe mit deinem Insta-Profil. Zeit des Gelds jetzt auf Investment. Label schreibe doch sympathisch wie letztens. Wolle mich ficken, bis Schalter vor Bauch bin. Ohne mich, weil ich mit euch nicht vertraut bin.
Weil ich mit euch nicht vertraut bin, steig ich in den Ring, weil ich das in Kauf nimm.
Ey, alles Zombies, alles Zombies. Ob Manager, Bitches, Label, Chefs, alles Zombies. Ey, alles Zombies, alles Zombies. Sie wollen mein Fleisch, sie wollen mich ficken, alles Zombies. Ey, alles Zombies, alles Zombies. Ob Manager, Bitches, Label, Chefs, alles Zombies. Ey, alles Zombies, alles Zombies. Sie wollen mein Fleisch, sie wollen mich ficken, alles Zombies.